Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Politik ist Männersache, immer noch meistens, stellt Hans-Jürgen Bartsch fest. Doch wir haben ja eine Bundeskanzlerin, schon lange. Und sie ist nicht die einzige Frau mitten im Politbetrieb, die ihren Mann steht. Ups, sollte man diese Formulierung überhaupt verwenden? Bis 1918 jedenfalls war das in Deutschland so ziemlich unvorstellbar. Was man da so hört und liest, klingt eher so. Frauen sind für Küche, Kind und Kirche zuständig und wenn sie schon irgendwas mal mit Politik zu tun haben sollten, dann mögen sie bitte daran denken, ihre Männer zur Wahl zu schicken. Pünktlich. Nicht von mir ersponnen, solche Aktionen gab es. Bis der 19. Januar 1919 auf dem Kalenderblatt erschien. Also genau heute vor 100 Jahren. Da passierte was für die Frauen.
Die Frauen sind zu emotional und dem Irrtum unterlegen und deswegen dürfen sie nicht wählen und dürfen auch nicht im Parlament reden. Mehr als 50% der Wähler sind weiblich. Für mich liegt der Anfang allen wahren Fortschritts auf dem Gebiet der Frauenfrage im Stimmrecht der Frauen. Wie kann das sein, dass Frauen eine Partei wählen, die keinen weiblichen Kandidaten aufstellt? Sag mir, wer hat dir die unumschränkte Herrschaft verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Ein Gelächter im Parlament, haha, die Frauen wollen Rechte. Ist es denn wirklich ein Verlust, wenn bestimmte männliche Privilegien verschwinden?
Am 19.01.1919 gingen zum ersten Mal in der Geschichte die Frauen in Deutschland an die Urnen, um ihre Stimme abzugeben. Und noch in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts galt als gute Frau und Mutter, wer von ihnen es brav und gesittet zuließ, dass der Herr des Hauses mit seinem politischen Sachverstand schon das Richtige wählen würde. Silvia Schraut, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München, skizziert uns jetzt den Weg nach, den die Frauen bis zur ersten Wahl der Nationalversammlung gegangen sind. Wie erfolgreich ihre Teilhabe war oder sollte ich sagen, wie enttäuschend das alles für sie war. Denn kaum eine Frau wurde gewählt. Und das ging noch Jahrzehnte so weiter. Genau das zeigt uns Silvia Schraut auf und sie spannt dabei einen großen Bogen, angefangen mit der Französischen Revolution. Dieser Scheidepunkt in der europäischen Geschichte ist so ziemlich für alles wichtig, was danach geschieht, auch für die Frauen.
Historiker lieben Geburtstage, weil historische Geburtstage sind natürlich immer eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was hat ein Ereignis und was hat eine Entwicklung eigentlich mit uns heute zu tun. Und ich persönlich finde es sehr viel wichtiger, darüber nachzudenken, was hat es mit uns heute zu tun, weil ich natürlich als Historikerin immer dann sage, naja klar, das liegt daran, weil und so weiter und so weiter. Und vielleicht denken Sie das hinterher auch. Und dann habe ich vielleicht viele Fans für Geschichte gefunden und das ist ja auch nicht schlecht.
Fangen wir an.
Wenn wir über 100 Jahre Frauenwahlrecht nachdenken, dann landen wir 1919 oder 1918. Da wird es jedenfalls eingeführt. Ich werde aber jetzt einen Bogen ziehen von der Französischen Revolution bis heute. Also so, das ist der ganz große Bogen, weil das Wahlrecht 1918 kommt ja auch nicht von nix, sondern es kommt von einer demokratischen Verfassungsentwicklung Westeuropas und Amerikas, die eigentlich eng verbunden ist mit der Französischen Revolution. Und mit der Französischen Revolution verbunden sind ja auch diese Vorstellungen von Menschen- und Bürgerrechte, die uns alle heute wieder erneut umtreiben, wenn wir an das Thema Flüchtlinge denken und wie gehen wir um mit Menschen- und Bürgerrechten. Nicht nur bei Flüchtlingen, sondern auch in anderen Fragen. Gleichzeitig ist aber diese Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte, die uns so sehr geprägt hat in der westlichen Welt, auch verbunden mit bestimmten Entscheidungen, die auch schon mit der Französischen Revolution gefällt worden sind, die sehr deutlich auf eine Benachteiligung von Frauen sich ausgewirkt haben. Und das ist eigentlich die Linie, die ich Ihnen jetzt zeigen will. Letztlich, wenn man so möchte, könnte man sagen, ich nehme sie mal auseinander, die Menschenbürgerrechte und die Demokratie, und frage, wo stehen da die Frauen? Ja, Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Schon bei diesem Satz kann man dann ja sagen, aha, Brüderlichkeit, wieso eigentlich nicht Schwesterlichkeit? Also das ist für die Herren damals, die in der Nationalversammlung saßen, das waren alles nur Männer, keine Frage gewesen, ob denn Frauen vielleicht schwesterliche Gefühle oder auch brüderliche Gefühle oder was auch immer haben. Und auf Deutschland bezogen, da werden wir ja heute überwiegend drüber reden, die haben 1848 aus Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Ordnung gemacht. Das war sehr deutsch. Aber das ist dann so eine spezifische deutsche Entwicklung, die jetzt vielleicht heute nebensächlich ist. Aber warum ist die Französische Revolution wichtig? Die Französische Revolution ist wichtig, weil sie eben auch die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte hervorbringt. Und nicht nur die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte, sondern sie bringt auch Verfassungsdenken hervor, Verfassungssysteme, politische Systeme, die wir immer noch heute haben. Also wir leben eigentlich, das denke ich als Historikerin, immer noch in der Nachfolgezeit der Französischen Revolution. So viel anderes ist seitdem eigentlich gar nicht passiert auf dieser Ebene. Überhaupt zu sagen, ein politisches System braucht eine Verfassung, also ein geschriebenes Recht, wie ein politisches System funktionieren soll. Volkssouveränität. Die Macht muss vom Volk ausgehen, wie immer sie organisiert wird, nicht von den Fürsten, nicht von irgendwelchen Dynasten oder Erbsystemen, sondern vom Volk. Kann man natürlich fragen, wer ist das Volk? Aber immerhin wird zu diesem Zeitpunkt formuliert, die Macht geht vom Volke aus. Ein parlamentarisches System wird erkannt als das System, mit dem Politik organisiert werden soll, mit einem Parlament. Dann entsteht natürlich sofort die Frage, wer sitzt in diesem Parlament. Aber gleichzeitig hat man damals auch entschieden, wir brauchen Gewaltenteilung. Und Gewaltenteilung geht letztlich davon aus, dass Gewalt immer beschränkt werden muss, dass man, wenn man Menschen Macht in die Hand gibt, man sie einschränken muss über Verfassungen, über konkurrierende Institutionen, die begrenzen, dass irgendjemand diktatorisch Macht ausübt. Da ist auch schon so ein gewisses Misstrauen gegenüber Macht von vornherein mit da. Rechtsstaatlichkeit, ganz wichtiges Prinzip. Alle sind vor dem Recht gleich. Recht ist geschriebenes Recht, Recht ist öffentliches Recht. Gerichtsverfahren sind öffentlich. Hier wird nicht Willkür ausgeübt, sondern wird nach einem bestehenden Rechtssystem geurteilt. Alles Prinzipien, an die wir heute noch glauben und die wir heute auch noch entsprechend anwenden. Und natürlich die Menschen- und Bürgerrechte, die Sie vermutlich alle kennen und die ja hegemonial von Europa ausgehend zu einer internationalen Konvention der Menschenrechte geworden sind, die seit den 80er Jahren auch von den meisten Staaten unterschrieben worden sind. Saudi-Arabien nicht und der Vatikan nicht und ein, zwei andere nicht, aber sonst erklären sich mal zumindest theoretisch alle stehend auf der Basis der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution. Also leben wir immer noch in der Nachfolge dieses Systems. Ganz wichtig für die Menschen des 19. Jahrhunderts die Vorstellung der Meinungs- und Pressefreiheit. Meinungsfreiheit meint damals in erster Linie Glaubensfreiheit. Ich darf die Religion ausüben, die ich will, auch den Islam. Und es ist vollkommen egal, in welchem politischen System ich lebe. Jede Religion hat das Recht, dort zu sein. Und jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Konfession oder Religion zu wählen. Das war ein Riesenfortschritt im Vergleich zu der frühneuzeitlichen Welt vorher. Pressefreiheit, ganz entscheidend im Denken der Menschen der Französischen Revolution. Ich darf sagen, was ich will. Ich darf meinen, was ich will, ich darf schreiben, was ich will, ich darf auf öffentlichen Versammlungen reden, was ich will. Das sind alles Sachen, die gab es vorher nicht. Und seitdem kämpfen wir uns an diesen Rechten ab. Versammlungsfreiheit. Ich darf eine Partei gründen, ich darf in einer Gruppe mich organisieren, meine Interessen vertreten. Alles das geht zurück auf die Französische Revolution und eben auch die Vorstellung eines aktiven und passiven Wahlrechts. Menschen, die souverän Macht delegieren dann an Parlamentarier, müssen das Recht haben zu wählen. Das ist nicht nur ein Recht, sondern es ist ein Privileg. Und mit diesem Privileg können sie entsprechend beeinflussen, wer im Parlament sitzt. Das wird auch heute häufig, glaube ich, gerade häufig vergessen, wenn dann so Kritik an Parlamentarismus geäußert wird, dass es letztlich davon abhängt, dass die Menschen eines politischen Systems dann halt tatsächlich auch wählen gehen. Ich habe jetzt gerade ein Interview gehört, in dem ein Politologe sagte, wenn die Leute nicht wählen gehen, dann werden nur die Schreier gehört und die Schreier beeinflussen dann die Politik. Finde ich ein interessanter Gedanke, also so für uns heute und die Situation, in der wir heute sind. Wenn ich jetzt mir das jetzt aber aus Gender-Aspekten anschaue, und das ist ja mein eigentliches Ziel, dann komme ich zu den Sündenfällen der Demokratieentwicklung, den Sündenfällen der Französischen Revolution. Und da gibt es mehrere. Wer darf wählen? Wenn man von den Menschen- und Bürgerrechten ausgeht, wäre ja eigentlich klar, alle dürfen wählen. Aber wer ist alle? Alle Christen, alle Staatsbürger, alle in einem Land Geborenen, alle welchen Alters, alle, die Steuer zahlen, alle, die hohe Steuer zahlen. kann man ja darüber diskutieren. Und die Französische Revolution oder die Parlamentarier der Französischen Revolution, die Nationalversammlung, waren der Meinung, dass das nicht alle sind. Da saßen lauter Rechtsanwälte, das in bestimmte Richtung gesagt. Da saßen lauter Notare und die waren der Meinung, naja gut, also alle Männer selbstverständlich und alle Christen und bitte die hohe Steuer zahlen, denn die anderen verstehen von Politik sowieso nichts. Aus unserer heutigen Perspektive ist es ein Sündenfall. Und dass damals die Frauen ausgeschlossen wurden, war 1789 noch nicht klar, aber 1793 ja. Da beschließt dieses Parlament, diese Nationalversammlung, die Frauen sind zu emotional und dem Irrtum unterlegen und deswegen dürfen sie nicht wählen und dürfen auch nicht im Parlament reden. Dieser Beschluss hätte nicht gefasst werden müssen. Vorher waren keineswegs alle Männer wahlberechtigt in der vorfranzösischen Revolutionszeit, sondern eine begrenzte, privilegierte Gruppe, meistens der Adel, Patrizier in der Stadt, Menschen mit hohem Einkommen hatten durchaus Einflussmöglichkeiten, auch über Wahl auf entsprechende Entscheidungen, die Vollbürger der Gemeinde. Aber die Frage mit Geschlecht hat es wenig zu tun gehabt und 90-95% der Männer hatten auch kein Recht. Und jetzt entscheidet ein modernes Parlament, das die Wiege unserer Demokratie ist, alle Männer, vielleicht dann doch nur die Steuerzahlenden, aber keine Frau. Und das würde ich persönlich schon als einen Sündenfall der Demokratieentwicklung in ihrer Entstehungszeit sehen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Sündenfall dazu, den ich persönlich auch sehr wichtig finde. In den Menschen- und Bürgerrechten wird das Familienrecht ausgespart. Klingt für Sie vielleicht auf den ersten Blick komisch. Was hat das Familienrecht mit Menschen- und Bürgerrechten zu tun? Wenn aber alle Menschen gleich sind und wenn alle Menschen die gleiche Würde haben, wieso kann dann ein Familienrecht existieren, in dem klar ist, der Mann darf die Frau schlagen, der Mann darf für die Frau reden, er hat die Richtlinienkompetenz in der Familie, er verwaltet das Vermögen und. Ja, entweder sind alle gleich oder sie sind nicht gleich. Wenn sie in der Familie nicht gleich sind, wieso sind sie dann gleich? Wieso haben sie die gleichen Rechte, wieso haben sie die gleiche Würde und so weiter und so weiter. Und hier wird mit dieser Deklaration, an der wir immer noch unsere politischen Systeme abarbeiten, mit dieser Deklaration wird gesagt, Familienrecht hat damit nichts zu tun. Finde ich eine sehr spannende Entscheidung, die ich persönlich als einen Sündenfall betrachte, weil innerhalb der Familie eindeutig die Stellung der Frauen sehr viel schlechter war als die der Männer. Das hat lange, lange Tradition aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Und eigentlich wäre die Französische Revolution der Zeitpunkt gewesen, wenn mit allem Alten aufgeräumt wird und alles in Frage gestellt wird und die Köpfe von Königen rollen und neue politische Systeme erfunden werden, sich auch mal zu überlegen, was ist eigentlich mit der Familie los. Und das wird ausgeschlossen. Also aus meiner Sicht zwei deutliche Sündenfälle, über die ich auch noch jetzt öfter reden werde. Aber jetzt wollte ich Ihnen erstmal die Meilensteine zeigen, wie es denn in Deutschland überhaupt zu einem Wahlrecht kommt. Denn wir haben ja nun keine Französische Revolution gehabt. Wir haben zwar Staaten, die ein Stück weit die Erfahrung der Französischen Revolution und des Parlamentarismus mitnehmen. Gerade im Süden Deutschlands haben wir schon Verfassungen, die werden allerdings noch vom Fürsten geschenkt. Wir haben zwei Kammernsysteme, wo eine Kammer dann gewählt wird. Da darf man zwar nicht zu kritisch sein, sonst landet man doch im Gefängnis. Also die Rechte sind noch sehr begrenzt. Aber wir haben tatsächlich im Süden Deutschlands Verfassungen mit zwei Kammersystem und einer gewählten Kammer, in denen Männer, die genügend Steuer zahlen, wählen dürfen und auch gewählt werden. Das ist ein erster Schritt für eine parlamentarische Entwicklung. Wir haben dann den Revolutionsversuch 1848-49, ein europäischer Revolutionsversuch, nicht nur ein deutscher, sondern in ganz Europa, wird versucht, neue Verfassungen zu entwickeln, die auf der Basis des Menschen- und Bürgerrechtskatalogs und zu diesem Zeitpunkt ist die Tatsache, dass Frauen aus der politischen Sphäre ausgeschlossen sind, so selbstverständlich, dass die Paulskirche, als sie eine Verfassung für Deutschland entwickelt und einen Menschen- und Bürgerrechtskatalog, der dann stilbildend wird für die Weimarer Verfassung und für die Bundesrepublik 1948-49, dass die da reinschreiben können, alle sind wahlberechtigt und die müssen gar nicht sagen, alle Männer. Weil es so selbstverständlich für die Herren in der Paulskirche ist, dass sie schreiben können, alle sind wahlberechtigt. wohlwissend und wohl auch das natürlich meint, dass es die Frauen nicht sind. Das ist 1848, 49, da haben wir die Reichsgründung, 1870, 71 das Deutsche Kaiserreich, das Sie vielleicht auch noch so aus Ihrem Geschichtsunterricht lang vorbei oder kürzer vorbei noch so ein bisschen Erinnerung haben. Da kriegen wir auf Reichsebene erstmals ein allgemeines Männerwahlrecht. Dieses Parlament ist noch nicht souverän, die können ein bisschen mitreden, die haben nicht so furchtbar viel Einfluss, aber bei Gesetzgebungsprozessen immerhin. Und da dürfen jenseits der Steuerleistung alle Männer über 25 wählen. Ein Riesenschritt, Frauen nicht, Frauen selbstverständlich nicht. Gehen wir es weiter. Wir haben in den 1890er Jahren verstärkt, die entsteht zwar vorher schon, aber da wird sie ganz stark, eine bürgerliche Frauenbewegung, die jetzt beginnt, das Frauenwahlrecht zu fordern. Leise erst, sehr leise, damit man es ihnen ja nicht übel nimmt, aber sie fängt an. Und wir haben auf der anderen Seite auch die Sozialdemokratie, die das Frauenwahlrecht 1891 in ihr Programm aufnimmt. Jetzt ist die Sozialdemokratie zu dieser Zeit eine Oppositionspartei, die bis 1890 drangsaliert worden ist ohne Ende. Die fordern das Frauenwahlrecht auch deswegen, weil für sie klar ist, dass die Ehefrau des Sozialdemokraten dann auch Sozialdemokratie wählen wird und dass es ihnen gut tut. Ob die wirklich Frauenrechte im Blick hatten, darüber kann man diskutieren. Aber immerhin, sie fordern das Frauenwahlrecht. Und wir kriegen dann das Datum, was für uns wichtig ist jetzt mit dem 100 Jahre. Wir kriegen die Revolution und das Kriegsende und entsprechend die Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1919. Das ist nicht nur ein allgemeines Wahlrecht für Frauen, sondern ab 20 dürfen dann auch junge Männer wählen, die vorher nicht wählen dürften. Also wir kriegen eine Umschichtung des Parlaments und der Zusammensetzung der Wählenden, die vorher nicht denkbar gewesen wäre in der Radikalität. Aber wir haben die alten Parteien. Die Parteien, die es schon im Kaiserreich gab und die nun, manchmal unter anderem Namen, manchmal mit dem gleichen Namen, antreten in Weimar mit diesem kriegsgebeuteten Land und mit diesem kriegsgeschüttelten Land, wo sich alle abarbeiten am Versailler Vertrag und an den schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, nun auch dran gehen, erstmals eine Demokratie aufzubauen. Und Sie wissen, dass das mal ein Experiment war, was gerade 14 Jahre dauerte. Das sind die Daten, die mit der Entwicklung des Wahlrechts, auch des Frauenwahlrechts in Deutschland verbunden sind. Und nun, was ich Ihnen nun zeigen will, sind ein paar Zitate, dass es durchaus vorher schon Frauen gab, die eigentlich der Meinung waren, Frauen sollten wählen dürfen, auch wenn die Mehrheit der männlichen Einwohner, nicht nur Deutschlands, da können Sie viele andere europäische Länder auch nehmen, dieser Meinung nicht waren. Was ich hier gebracht habe, ist Hedwig Dohm. Hedwig Dohm finde ich eine ganz tolle Frau. Hedwig Dohm ist eine Frau, die viel geschrieben hat, die sehr radikal war für ihre Zeit. Und wenn Sie sich die Texte von Hedwig Dohm, die mittlerweile alle wieder aufgelegt sind, anschauen, dann kriegen Sie sehr, sehr moderne Texte, wo man überrascht ist, dass jemand in den 1860er, 70er Jahren sowas schreibt. Und die hat, und deswegen zitiere ich sie hier, die hat geschrieben, für mich liegt der Anfang allen wahren Fortschritts auf dem Gebiet der Frauenfrage im Stimmrecht der Frauen. Haben viele in der Zeit noch nicht gedacht, Wahlrecht so wichtig zu nehmen. Und sie sagt weiter, und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken für uns heute, wohlgemerkt 1876 geäußert, wären Gesetze wie die über das Vermögensrecht der Frauen, über ihre Rechte an den Kindern, Ehe, Scheidungen und so weiter denkbar in einem Lande, wo die Frauen das Stimmrecht ausüben. Wir üben es ja heute aus. Trotzdem werde ich Ihnen nachher eine ganze Reihe soziale Schieflagen benennen, die trotz Frauen im Parlament ja zu benennen sind, Altersarmut und so. Ne? Aber sie war der Meinung, wäre es so, dass die Frauen im Parlament wären, dann hätten wir eine andere Gesetzeslage und mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Ich finde es eine sehr spannende Frau, kann sie Ihnen nur empfehlen, mal Texte von ihr in die Hand zu nehmen. Ja, jemand anders, der dann schon einen Schritt weiter in der Entwicklung, Marie Juchatz, ist eine SPD-Abgeordnete, die dann auch die erste Rede im Weimarer Parlament hält. Ganz wichtige Person für die Haltung der Sozialdemokratie zum Frauenwahlrecht in der Weimarer Republik. Und die sagt in dieser Rede, ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Mit Recht wird man erst jetzt von einem neuen Deutschland sprechen und von der Souveränität des ganzen Volkes. Denn wir alle Politologen, Historiker sind gewöhnt, von Volkssouveränität zu reden, aufs 19. Jahrhundert bezogen. Und keiner sagt dann dazu, Moment, die Männer im Volk. wird immer über Volkssouveränität geredet, meint aber nur 50%. Fällt niemandem auf, Volkssouveränität. Sie sagt das sehr deutlich. Dieses Selbstbewusstsein, was sie da an den Tag legt, war aber in dieser Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Und das möchte ich Ihnen an zwei anderen Zitaten vorführen. Kommt noch Marianne Weber, Mitglied der DDP, Deutsche Demokratische Partei, also der Liberalen Partei, und viele der Frauenrechtlerinnen dieser Epoche sind dann auch in der DDP, und die sagt im Parlament das Folgende, das, was ich Ihnen jetzt hier vorlese: Wir Frauen können nur unsere hohen Freude und Befriedigung darüber Ausdruck geben, dass wir zu dieser Aufgabe mitberufen sind, und ich glaube sagen zu dürfen, dass wir besser für sie vorbereitet sind, als vielleicht die meisten von Ihnen glauben. Das sagt sie in Baden bei ihrer ersten Rede im badischen Parlament. Warum habe ich dieses Zitat mit aufgenommen? Ich weiß nicht, ob Sie es merken, wenn man dieses Zitat liest, da ist was Unterwürfiges drin. Wir sind dankbar, wir dürfen auch. Vielen Dank, dass wir auch dürfen. Und das können Sie in vielen dieser Reden der bürgerlichen Frauenbewegung, nicht jetzt der SPD, deswegen habe ich Marie Juratz vorhin gebracht, können Sie dieses Gefühl von Danke, dass wir auch dürfen, können Sie da sehr deutlich spüren. Aber nun zu dem, was ich vorhin schon angekündigt habe. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Zitate, um Ihnen zu zeigen, was für ein Spannungsverhältnis eigentlich am Anfang der Weimarer Republik in diesem Thema herrscht. Nachdem die Juden mit Hilfe des Sozialismus und Demokratismus die Monarchie gestürzt und den deutschen Sieg verhindert hatten, wurde zur Festigung der neuen Herrschaft auch der Feminismus in die Kampffront eingeführt. Juden, Sozialisten und Demokraten sind es gewesen, die in unseren Parlamenten seit Jahren wütend nach dem Frauenstimmrecht schrien und es jetzt der deutschen Frauenwelt gegen ihren Willen und ohne Recht und Gesetz aufgezwungen haben. Der Erfolg ist der gewünschte, die unbedingte Herrschaft der reichsfeindlichen Massenparteien, der jüdisch-demokratischen Parteien und des römischen Zentrums, Zentrum ist Vorläufer der CDU, und die Verkümmerung der reichs- und vaterlandstreuen Mittelparteien. Ich finde es ein spannendes Zitat. Das sagt jemand 1919, nicht 1933. Also Sie sehen, dass schon zu Beginn der Weimarer Republik ein Rechtslager, ein rechtsextremes Lager, Demokratie, Antisemitismus und Beteiligung von Frauen an Politik zusammengebracht hat, als Untergang des Abendlandes oder was auch immer. Ludwig Langemann ist Lehrer, kommt aus einer Volksschullehrerfamilie, über den zweiten Bildungsweg schafft er Studium, wird dann Gymnasiallehrer, unterrichtet an einer höheren Schule für Mädchen. Die dürfen damals noch nicht Abitur machen, aber immerhin so eine höhere Bildungsanstalt für Mädchen. Der ist nun plötzlich konfrontiert mit weiblichen Lehrerinnen, die sagen, wir wollen auch studieren können, wir wollen auch eine bessere Ausbildung haben. Der fürchtet die Konkurrenz. Und 1912 gründet er einen Verein gegen die Frauenemanzipation. Der Verein ist sehr erfolgreich. Eine Zeit lang, da trifft sich das ganze rechte Lager. Alles, was so völkisch, national eingestellt ist, trifft sich in diesem Verein. Und die sind natürlich 1919, wo sie an den ganzen Entscheidungen Richtung Gleichberechtigung und Wahlrecht nichts mehr ändern können, sind die entsprechend frustriert. Und sie sehen, wie stark das schon Richtung Antisemitismus geht. Man kann die ganze Weimarer Republik eigentlich beobachten, dass Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus zusammengeht mit Antisemitismus und völkischem Denken und antidemokratischem Denken. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat das eine mit dem anderen eigentlich zu tun? Wieso soll eigentlich jemand, der antisemitisch eingestellt ist und der 1933 dann begeistert klatscht, wieso soll der eigentlich auch gegen Frauenwahlrecht und Demokratie sein? In der Definition dieser Leute, wenn die über Nation reden, über Wahlrecht, über Politik reden, dann sind die Frauen immer das andere, die Minderheit. Die gehören nicht dazu. Parlamentarismus, ob nun mit Monarchie verbunden oder wo auch immer, ist ein männliches Konzept. Frauen haben ja nichts zu suchen. Diese Haltung finden wir ab der Mitte nach rechts, die finden wir nicht ab der Mitte nach links. Und das ist in Weimar sehr deutlich spürbar. Deswegen habe ich Ihnen dieses 1919-Zitat dazu genommen, weil in meinen Augen sagt es eben so viel über das, wie unsere weitere Entwicklung dann gelaufen ist und was es mit Frauen und Männern auch zu tun hat. Ja, Ziel erreicht. Jetzt bringe ich Ihnen eine Frauenrechtlerin, eine, die in der bürgerlichen Frauenbewegung ganz stark war und die 1919 das Frauenrecht auch kommentiert, Marie Wegner. Wiederholt bin ich in letzter Zeit gefragt worden, ob wir nun, nachdem wir das Wahlrecht haben, nicht unsere Frauenorganisation auflösen würden. Wir hätten doch die Endforderung erreicht. Die Ahnungslosen. Als ob wir nicht das Frauenstimmrecht brauchten, um für die Gleichstellung der Frau mit Nachdruck arbeiten zu können. Jahrzehntelang haben die weiblichen Angestellten ihren männlichen Kollegen gegenüber die schwersten Kämpfe durchzumachen gehabt, in denen geflissentlich die weiblichen Kolleginnen aus dem Beruf herausgedrängt werden. Dennoch unterstützt man von den weiblichen Verbänden lieber Angestelltenlisten der Männer als im eigensten Interesse, solche der Frauenbewegung aufzustellen. Ist es der Anfang dazu, dass uns die wenigen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte wieder genommen werden sollen? Durch die Einreihung in die Parteien ist den Frauen sicher ein gemeinsames Vorgehen erschwert. Wirkt für Sie vielleicht jetzt erstmal komisch, ja? Dann haben Frauen endlich mal das Wahlrecht gekriegt und gleichzeitig beginnt eine Skepsis sich breit zu machen. In was für einer Gesellschaft leben wir, in der es harte Konkurrenzkämpfe gibt? Da kommen die ganzen Kriegsheimkehre, die soziale Lage ist schrecklich nach 1919 in Deutschland. Die ganzen alten Werte sind in Frage gestellt und dann kriegen wir Petitionen von Angestelltenvereinen, dass die Frauen keine höheren Schulen mehr besuchen sollen, damit sie gar nicht erst im Beruf konkurrieren können. Wir kriegen Petitionen, dass selbstverständlich Frauen immer einen Platz im Beruf freigeben müssen, wenn ein Mann den will und ähnliches. Wir kriegen harte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, in allen möglichen Feldern auch. Ja, und das Frauenwahlrecht? Ich will Ihnen jetzt mal zeigen, wie das mit dem Frauenwahlrecht in Weimar aussah, welche Folgen es hatte. Denn man denkt ja vielleicht erstmal, na klar, wenn 50% der Frauen jetzt wählen können, ist ja klar, Männer und Frauen sind gleichberechtigt im Parlament, alles kein Problem. Hier sehen Sie die weiblichen Abgeordneten zu den verfassungsgebenden Landesversammlungen. Wir haben ja nicht nur eine verfassungsgebende Landesversammlung auf Reichsebene, sondern ja auch in den Ländern. Wir müssen es im Einzelnen jetzt gar nicht angucken. Entscheidend ist, nirgendwo sind mehr als maximal 13-14% Frauen. Kennen wir ja alles aus der Entwicklung des Parlamentarismus. Aber wenn zum ersten Mal Frauen aktiv und passives Wahlrecht haben, wieso sind dann nur 13-14% der gewählten Frauen? Ist doch nicht selbstverständlich, oder? Hier sehen Sie weibliche Stadtverordnete in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern. Also wenn es um Gemeinderäte jetzt und Stadträte geht, da sehen Sie, der Prozentsatz ist unter 15%. Aufbruchstimmung politisch ohne Ende, Frauen kommen nicht rein. Und hier haben Sie eine Statistik, weibliche Abgeordnete in den Parlamenten der Bundesstaaten 1919 im Vergleich zu 1930. Geht jetzt auch nicht um die einzelnen Länder, müssen wir uns im Einzelnen nicht angucken. Sie können aber deutlich sehen, der Prozentsatz nimmt bis 1930 nicht zu. Er nimmt in der Regel eher ab. Und selbst in Ländern, in denen dann mal fast an die 15% gegangen war, sinkt er entsprechend ab. Offensichtlich können Sie in diesen 14 Jahren Weimarer Republik Ihren Anteil am Parlament nicht ausbauen. Obwohl mehr als 50% der Wähler, man kann für die Anfangszeit der Weimarer Republik sogar sagen, 60% der Wähler sind Frauen, weil ja viele Männer gefallen sind im Krieg oder noch in Kriegsgefangenschaft sind, wirkt sich nicht aus. Wir haben viele Wahlen in Weimar, weil wir ja permanent irgendwelche Regierungskrisen haben. Wir haben sehr viel mehr Regierungsbildungen noch wie jetzt hier entsprechende Wahlen. Aber es ist wirklich eine Krisenphase. Der Prozentsatz der Frauen ist bei der Nationalversammlung 8,7% durch Nachrückerinnen. Da gibt es dann auch noch 4 Nachrückerinnen, weil Männer ausscheiden, geht er auf über 9%. Bis am Ende der Weimarer Republik sind wir bei 3,8% gelandet. Mehr als 50% der Wähler sind weiblich. Als 1930 zum ersten Mal die NSDAP über 17% kommt im Reichstag, wird eine der Frauen, die die bürgerliche Frauenbewegung vertritt, schockiert sagen, wie kann das sein, dass Frauen eine Partei wählen und Frauen und Männer haben gleichermaßen die NSDAP gewählt, etwa zu gleichen Prozentsätzen, soweit man das untersuchen kann. Wie kann das sein, dass Frauen eine Partei wählen, die keinen weiblichen Kandidaten aufstellt? Wie kann das sein? Die ist vollkommen fertig mit der Welt. Also sie kann das überhaupt nicht verstehen. Und jetzt mal auf heute bezogen, wie kann das sein, dass die AfD Stimmen auch von Frauen kriegt, die einen wesentlich geringeren Prozentsatz von Frauen ins Parlament schickt als alle anderen Parteien? Es fällt niemandem auf. Wieso nicht? Ist es denn so egal, ob Frauen im Parlament sitzen oder nicht? Ja, hier haben Sie es nochmal nach Parteien, müssen wir jetzt im Einzelnen auch nicht angucken, sondern ich hebe jetzt mal einfach 2 Zeilen heraus. NSDAP 0, ne? Klar, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn Sie die SPD dagegen sehen, hat am Anfang im Ersten Reichstag 19,4% und das geht dann so rauf und runter, wird aber eher tendenziell weniger. Alle Parteien schicken im Laufe der Zeit weniger Frauen ins Parlament. Man kann daraus mal zumindest schließen, dass es vom Wahlvolk her, da meine ich jetzt die Frauen, keine Tendenz gab zu sagen, ich wähle Frauen bewusst ins Parlament. Offensichtlich denkt die Mehrheit der Frauen zu diesem Zeitpunkt, es ist egal, ob da Männer oder Frauen sitzen. Und ich glaube, dass auch heute noch viele Frauen denken, ich wähle eine Partei, ob das jetzt eine weibliche Kandidatin ist oder ein männlicher Kandidat, ist sekundär. Ich weiß nicht, ob es sekundär ist. Damals hat man das jedenfalls so gesehen. Ja, welche Erfahrungen machen Frauen mit dem Wahlrecht ganz allgemein? Der Frauenanteil an den Parlamentariern verringert sich, habe ich ja gerade eben vorgeführt. Erst 1983 wird in der Bundesrepublik die 10%-Hürde überschritten. Und es gibt ein sogenanntes Weimarer Muster. Aussichtsreiche Listenplätze wurden nicht geschlechtsparitätisch besetzt. Sie wissen von den Grünen, als sie dann entsprechend ihre Geschlechterparität eingesetzt haben, dass es anders wird. Bis dahin gibt es immer ein paar Alibi-Frauen und ansonsten haben die Frauen die hinteren Plätze, wo die Chance, dass sie gewählt werden, sowieso gering ist. 1919 errang jeder achte Kandidatin ein Mandat, die aufgestellt war. Bei den Männern war es jeder dritte. Das sagt ja was über die Platzierung aus, wie Frauen auf den Listen platziert wurden und Männer platziert wurden. Und selbst wenn Frauen sogar besser platziert waren wie Männer, da wo das Wahlrecht es zugelassen hat, dann entsprechend personenmäßig zu wählen, haben Frauen im Zweifelsfall weniger Stimmen gekriegt als die Männer. Und zwar nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen. Und wenn man dann die parlamentarische Arbeit der Frauen anguckt, die ja in der Regel aus der bürgerlichen Frauenbewegung des Kaiserreichs kommen, die haben sich eingesetzt für uneheliche Kinder, für die Stellung im Armenrecht. Ganz viel Sozialpolitik haben sie gemacht, die natürlich männlichen wie weiblichen Kindern, männlichen wie weiblichen Armen gleichermaßen zugute kam. Sie haben sich nicht eingesetzt für Frauenrechte. Sie haben einen einzigen Versuch gemacht. Sie haben versucht zu verhindern, dass Beamtinnen, verheiratete Beamtinnen entlassen werden. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, auch in der Weimarer Republik. Aber Beamtinnen, wenn sie verheiratet sind, werden entlassen. Das haben sie versucht im Parlament zu kippen und es ist ihnen nicht gelungen. Das zu ihrer Wirksamkeit und sie finden viele Frauenrechtlerinnen in der Weimarer Republik, die dann sagen, ja, Parlamentarismus schön, alles gut, Wahlrecht auch, aber eigentlich sind wir heute schwächer dran wie zu einer Zeit, wo wir noch kein Wahlrecht hatten. Da kann man darüber diskutieren, ob das eine richtige Einschätzung war, aber sie sehen das ganz häufig so. So, woran liegt es? Was kann man auch feststellen? In den Parteien sitzen die Frauen relativ wenig in den entscheidenden Gremien. Ja, die Parteien gab es ja alle schon. Die gibt es ja schon seit den 1830er, 40er Jahren. Ja, die haben sich doch nicht, als dann plötzlich 50% Frauen wählen durften, in ihren Vorstellungen, wie sie eine Partei organisieren, verändert. Die haben eine Alibi-Frau mit aufgenommen in die jeweiligen Gremien. Und bis in die 1980er Jahre können Sie sehen, es sind Alibi-Frauen, die in irgendwelchen Gremien aufgenommen werden. Die werden abgeschoben in den Sozialausschuss, in den Kulturausschuss. Aber das ist dann auch schon gut. Also eine eingefahrene Instanz, Partei, sorgt letzten Endes dafür, dass die Männer, die da das Sagen haben, es auch weiter bleiben. Gucken Sie bitte im Moment in die Debatten in Baden-Württemberg, ob das Wahlrecht geändert wird, ob wir also auch Landeslisten kriegen, was für Frauen immer ein Vorteil ist. Und Sie wissen, dass es gescheitert ist, heute, nicht vor 50 Jahren. Ja, also geringe Repräsentanz und wir haben eine geschlechtsspezifische Organisationsstruktur der Parteien, die über die 50% Frauen, die jetzt wählen dürfen, aktiv und passiv, nicht geändert wird. Und ein ganz wichtiger Punkt, Fraktionszwang, tolles Wort. Sie alle kennen Fraktionszwänge, auch heute aus dem Parlament. Ja, was heißt es denn, wenn 15% der Partei der Abgeordneten Frauen sind und die immer brav mitstimmen müssen mit den 85% anderen? Ja, wann werden sie denn mal was entscheiden, was Frauen möglicherweise gegen Männer entscheiden. Wir haben solche Entscheidungen im Bundestag, auf die werde ich nachher auch noch eingehen, die dann überfraktionell, überparteilich gefällt wurden. Weil mit Fraktionszwang sind Frauen immer in der Minderheit und Minderheiten haben sich einzufügen. Was denn sonst? Gut, da haben Sie jetzt Bogen zur Bundesrepublik, da haben Sie jetzt die Zahlen im Bundestag. Sie können sehen, wie das lange, lange dauert. Das braucht die Ständenbewegung, die Frauenbewegung, die neue, dass sich da was ändert, die Gründung der Grünen, dass sich da entsprechend was ändert, bis dann die Zahlen mal zweistellig werden und hochgehen. Und interessant sind ja nun gerade die letzten beiden Zahlen. Wir hatten 2013 36,5% und das ist eigentlich die Schwelle, ab wann Frauen keine Minderheit mehr sind, wenn sie ein Drittel der Partei oder der Abgeordnetenstellen. Und wir sind jetzt wieder auf 31%. Damit sind wir also jetzt wieder auf den Zahlen von 1998. Und wenn die AfD demnächst noch mehr Stimmen hat, dann werden wir wieder 25% oder 20% haben. Kein Problem. Nichts ist sicher. Nichts ist erreicht und bleibt. Alles ist immer in Frage stellbar. Und wenn Sie sich AfD-Politik angucken, was Frauenfragen betrifft im Moment, dann werden Sie sehen, dass jede Kulturinstitution ihr Frauenprogramm legitimieren muss, dass jede Institution, die in irgendeiner Weise Unterstützungsprogramme für Frauen macht, von irgendeinem AfD-Beirat, die sitzen jetzt ja in Baden-Württemberg in allen Kulturbeiräten in einer Institution, dass sie alle unter Druck und unter Zwang kommen. Geht ganz schnell. Gut. Ist denn, das kann man natürlich jetzt fragen, ist die Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten ein Problem? Man kann ja sagen, im Parlament sitzen Menschen, die vertreten das Volk. Ob die männlich sind oder weiblich, ist doch egal. Menschen vertreten das Volk. Ja, aber warum haben wir dann beispielsweise eine Situation, wenn Sie sich Hausarbeitverteilung angucken, hier haben Sie eine Statistik, wie viel Hausarbeit, Care-Arbeit, also Sozialarbeit, Pflegearbeit, Hausarbeit, Kinderarbeit von Frauen erledigt wird, wie viel von Männern, dann sehen Sie, dass der Anteil der Arbeit, die Frauen da leisten, über alle Altersgruppen hinweg bis ganz am Ende, gerade in den jungen Jahren, in denen Berufskarrieren gemacht werden oder vielleicht politische Karrieren, also der Anteil, was Frauen leisten, viel, viel höher ist. Ja, welche Frau geht denn dann noch zum Parteistammtisch oder zur Wahlversammlung oder zu was weiß ich was, wenn sie die ganze Care-Arbeit am Hals hat oder sehr viel mehr Care-Arbeit am Hals hat als die Männer. Hat es irgendjemanden interessiert? Nehmen Sie die Rente. Das ist eine Statistik von 2015. Da haben Frauen im Westen durchschnittlich 583 Euro Rente, Männer 1014. Und wenn Sie die Entgeltpunkte sich angucken, bei Männern 1,02, bei Frauen 0,73, also Frauen verdienen sehr viel weniger, heißt das. Und entsprechend, sie haben kürzere Arbeitszeiten, weil ja immer die Care-Phasen dazukommen. Und entsprechend haben sie geringere Renten. Interessiert es irgendwie jemanden? Die ganzen Rentendebatten, die wir haben, gehen um die Frage, wer finanziert die Rente, dass Frauen sehr viel weniger Rente haben und das heißt, sie werden in die Altersarmut gedrängt und in die Sozialhilfe, heißt ja heute nicht mehr Sozialhilfe, aber sie werden in eine Situation hineingedrängt, wo sie vom Staat abhängig werden und nicht sagen können, ich habe mir das ja verdient und das ist mein Recht und das gehört mir. Und wenn die Kindergärtnerinnen sagen, sie wollen höheren Lohn, dann schreien die Kommunen, wir können es nicht zahlen. Aber wenn die Autos der Kommune repariert werden müssen, habe ich noch nie gehört, dass eine Kommune gesagt hat, wir können die Kfz-Rechnungen nicht zahlen. Anderes Thema, prozentueller Anteil weiblicher und männlicher Opfer in Straftaten, Gewalttaten. Das ist jetzt Partnerschaftsgewalt, also in der Familie Gewalt. Wissen Sie, wann mal Gesetze geschaffen worden sind im Parlament, die gegen häusliche Gewalt gehen, die Frauen die Möglichkeit geben, ihre Wohnung zu sichern gegen übergriffige Männer? Oder bis die Vergewaltigung in der Ehe ein Strafbestand wurde? Die Vergewaltigung in der Ehe wurde nur ein Strafbestand, weil die Frauen, die wenigen im Parlament, überparteilich zusammengearbeitet haben. Offensichtlich ist es nicht egal, ob Frauen und Männer im Parlament sitzen, ob sie gleichberechtigt da sitzen oder nur ein Teil. Ja, wie lässt sich das erklären? Ich mache es jetzt ganz kurz, um es nicht zu lang zu machen. Wir gehen zurück zur Französischen Revolution. Olympe de Gouges, tolle Frau. 1791 macht die eine Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Die entwickelt sie analog zu der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, wie sie überhaupt sind. Und die Einleitung finde ich schon sehr hübsch, die sie da schreibt. Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Es ist eine Frau, die dir diese Frage stellt, zumindest dieses Recht nimmst du ihr nicht. Sag mir, wer hat dir die unumschränkte Herrschaft verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Deine Kraft, deine Begabung, also sehr feministische Frau vor dem Feminismus. Aber warum ich sie hier eigentlich zitiere, ist was anderes. Nämlich das hier. Sie sagt nicht einfach in ihrer Erklärung der Bürgerinnenrechte, immer da, wo sonst Mann steht, Frau, sondern sie sagt zum Beispiel in diesem Paragraphen mit der Meinungsfreiheit, die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der wertvollsten Rechte der Frau, weil ja diese Freiheit die Legitimität der Väter gegenüber ihren Kindern sichert. Jede Bürgerin kann also frei sagen, ich bin die Mutter eines Kindes, das von ihnen ist. Das heißt, sie sagt, Familienrecht gehört mit in die Menschenrechtserklärung. Ungeheuer progressive Vorstellung, die bis jetzt noch nicht sich durchgesetzt hat. Tolle Frau, kann ich auch nur empfehlen, sich mal mit ihr ein bisschen zu beschäftigen, wenn einen diese Themen interessieren. Ja, was ist denn mit dem Familienrecht? 1895 wird das BGB, Sie können überall lesen, das fortschrittlichste bürgerliche Gesetzbuch, was es denn in Europa in der Zeit gab, das ist immer noch die Vorlage für unser Zivilrecht heute. Da wird zum ersten Mal flächendeckend, allgemein festgelegt, mit der Heirat erhält der Ehemann das Verfügungsrecht über das Vermögen der Frau. In dem Moment, in dem Sie geheiratet haben, haben Sie über Vermögen nicht mehr zu bestimmen gehabt. Hat das durchgebracht, war es weg. Sind Sie schuldig geschieden worden, ging es in seinen Besitz über. 1895, nicht 17. Jahrhundert. Er hat die Richtlinienkompetenz in allen Bereichen, die die Ehefrau und die Familie betreffen. Das ist selbstverständlich 1895. 1919 in der Verfassung haben wir dann stehen, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte. Familienrecht. Viel zu gefährlich. Und wenn Sie jetzt gucken, wie es weiterging, wir haben in der Verfassung 1949 dann aufgrund des Kampfes von Elisabeth Selbert, einer SPD-Frau, die im Parlament saß, haben wir die Formulierung nicht grundsätzlich und nicht staatsbürgerlich, sondern Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und damals haben die Herren im Parlament gesagt, ja, dann müssen wir ja das Familienrecht ändern. Und dann haben die Frauen gesagt, ja, müsste dann. Das hat dann gedauert, hat der Gesetzgeber den Auftrag gegeben, dieses entsprechend zu ändern. Es hat bis 57 gedauert und 1957, Sie müssen mal die Parlamentsreden lesen. Ein Gelächter im Parlament, haha, die Frauen wollen Rechte. Dann versucht man das mit der Gleichberechtigung irgendwie hinzukriegen, aber dann stehen da so Sachen drin wie, beide sind gleichberechtigt, beide entscheiden gemeinsam über alles Mögliche, aber wenn sie sich nicht einigen können, entscheidet der Mann. Kann Ihnen nur empfehlen, die Parlamentsreden dazu zu lesen. Es ist eine tolle Lachplatte. Wird durch das Bundesverfassungsgericht kassiert, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist nicht mit der Gleichberechtigung vereinbar. Diese Sachen fallen dann und wirklich ein gleichberechtigtes Familienrecht haben wir seit 1976. Sehr, sehr spät. Und ich will nur noch auf den letzten Punkt gehen hier, oder ich kann auf zwei gehen. Schwangerschaftsabbruch. Ganz lange haben wir einen Paragraph 218, der die Frau kriminalisiert, die abbricht, und den Arzt, aber nicht den Vater. Ja bitte, wieso sind eigentlich Väter nicht straffällig, wenn abgetrieben wird? Ist es denn wirklich egal, ob Frauen und Männer im Parlament sitzen? Und wenn Sie jetzt 1997 nehmen, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dadurch, dass Frauen über ihre Fraktionsgrenzen hinweg gesagt haben, ja, es gibt eine Vergewaltigung in der Ehe. Dass ich verheiratet bin, heißt nicht, dass ich immer zur Verfügung stehen muss und nie Nein sagen darf. Nur weil es überparteilich entschieden wurde, gegen Fraktionszwang, haben wir seit 1997 ein Gesetz, was erstmal feststellt, es gibt etwas wie eine Vergewaltigung in der Ehe. Also offensichtlich ist es ja nicht egal, wer im Parlament sitzt. Ja, wo stehen wir heute? Man kann sich fragen, brauchen wir mehr Frauen im Parlament? Ich würde sagen, immer ja, ja. Ist natürlich Ansichtssache. Brauchen wir Frauenquoten? Wäre ja auch ein interessanter Ansatz. Da würden jetzt viele wahrscheinlich denken, ja, das ist ja mit Demokratie nicht vereinbar. Doch, es gibt in Europa einige Länder, 5 oder 6, die in der EU sind, die Frauenquoten haben. Die sagen, so und so viele Abgeordnete im Parlament müssen weiblich sein. Also würde das hier ja auch gehen. Lohnt sich ein Kampf dafür? Macht es Sinn? Vertreten die gewählten Parlamentarier die Interessen von Frauen auch? Das ist doch nicht selbstverständlich. Ich kann Frauen wählen und vielleicht müsste ich da mal überprüfen, welche Interessen haben. Die sagen die immer nur, naja, die Fraktion und die Partei. Oder haben die ein Bewusstsein dafür, dass es Dinge gibt, die Frauen anders sehen als Männer und vielleicht auch andere Rechtsetzungsprozesse entsprechend dann haben wollen? Ist doch zu fragen. Ja, und das finde ich eigentlich jetzt für die Diskussion den interessantesten Punkt. Mir geht es ja nicht um Geschlechterkampf. Mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, die bösen Männer und die lieben Frauen oder sowas. Es gibt liebe Frauen und böse Frauen und liebe Männer und böse Männer. Aber ist es denn wirklich ein Verlust, wenn bestimmte männliche Privilegien verschwinden? Ist es nicht auch eine Chance, mehr mit den Kindern zu machen, andere Lebensbereiche wichtig zu nehmen, nicht die Krise zu kriegen, weil der Gehalt so niedrig ist und man der Alleinernährer der Familie ist oder der Haupternährer der Familie. Habe ich denn nicht auch, wenn ich Männlichkeitskonzepte mal hinterfrage, als Mann, eine Chance, meinen Lebensbereich, meine Handlungsspielräume, meine Interessen zu erweitern? Ist denn dieses Festhalten von, ich bin aber der, der entscheidet und ich muss aber, ist es denn wirklich so was Tolles? Ist es nicht vielleicht, wenn ich Verantwortung teile, echt teile? Und wenn ich Rollen hinterfrage, männliche wie Frauen, ist es nicht auch eine Chance für alle? Aber Sie sehen ja, wenn ich jetzt hier zu Ihnen gucke, es sind mehrheitlich Frauen, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, sind es mehrheitlich Männer, die sich dafür nicht interessieren. Warum? Ja, damit bin ich am Ende. Ich danke Ihnen.
Die Historikerin Silvia Schraut von der Universität der Bundeswehr München. Ihren Vortrag hielt sie am 10. Oktober 2018 innerhalb der Reihe Frauen 2019. Was haben 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre verfassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung erreicht? Initiiert wurde die Reihe vom Technoseum in Mannheim.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.